Willkommen zur Sprechstunde für alte Männer. Obwohl natürlich auch Frauen anwesend sein dürfen und alle, die sich dort nicht einordnen.
Yes. Oh, das klang furchtbar. Das klang jetzt richtig alte Weiße.
Ja, so fühle ich mich heute auch.
Ja.
Weil ich einer bin.
Heute Gast und ich begrüße unseren Gastmoderator Jan Josef Liefers.
Eck. Boah.
Wir hatten tolle Wochen. Andreas und ich hatten heute tolle Wochen. Ja. Deswegen herzlich willkommen.
Wir beschweren uns oft, aber heute zu Recht.
Ja, es ist auch sehr lustig gerade anzusehen gewesen, als das Intro gestartet ist und wir beide hier vor der Kamera nochmal so rudimentäre Dehnübungen gemacht haben, um irgendwie nochmal das letzte Fünkchen Energie aus unseren Körpern zu quetschen.
Kannst du das irgendwas bringen?
Ja, soll das irgendwas bringen. Wir hatten eine grauenvolle Woche, Andreas auch, deswegen Wochen. Andreas, was war bei dir?
Nee, gute Sachen.
Aber viel Stress.
Viel auch, ja. Auch viele Dinge, die man nicht will, dass die passieren, sind passiert. Wenig Dinge, die passieren sollten, die man sich gewünscht hat, sind passiert. Und wenn das zusammenkommt, dann kriegt man meine Woche. Wir sind jetzt kurz vorm Wochenende. Ich werde das nutzen. Und bei dir so?
Ja, ich habe ja letzte Woche schon erzählt, dass meine Kinder krank sind. Und ich dachte mir, oh Mensch, don't stop a running system. Das lief die ganze Woche so weiter, Kinder krank. Ich habe nur zwischen Arbeit und kranken Kindern und hustenden Kindern gewechselt. Mittlerweile habe ich jetzt 3 kranke Frauen hier zu Hause. Beziehungsweise die Große ist schon wieder in der Schule. Der geht's schon wieder gut, aber jetzt eine Frau und die Jüngste krank. Und ich bin der Einzige, den es irgendwie noch nicht erwischt hat. Ich darf dann hier immer sehr durch die Gegend laufen und betudeln, parallel arbeiten. Hab wenig Energie, wenig geschlafen diese Woche, weil ich dann irgendwie auch noch auf die Idee kam, es wäre mega smart, jetzt doch mal wieder ein PlayStation-Spiel anzufangen.
Ja, guter Moment.
Guter Moment, also Timing kann ich. Weil wenn du schon so wenig Zeit hast und eigentlich auch noch Sachen zu lesen hast für den Podcast, den du am Freitag aufnimmst, also wir nehmen jetzt gerade am 10. Oktober gegen die Mittagszeit auf, kurz vor 13 Uhr, habe ich gedacht, dann spielst du mal noch ein bisschen. Ich habe Indiana Jones gespielt, ich habe mir das Spiel eigentlich gekauft. Ghost of Yotai wäre natürlich naheliegend gewesen, aber da warte ich gerade noch ein bisschen ab. Nicht, weil ich nicht, weil ich glaube, dass das Spiel toll ist. Ich glaube, dass es absolut fantastisch ist. Kleiner wegtretender Hint an die Insel da draußen, aus welchen Gründen auch immer die das.
Wir wissen alle, warum die das boykottieren. Gibt es da schon wieder?
Ja, natürlich. Weil es eine Frau ist.
Aber man spielt eine Frau.
Man spielt eine Frau.
Und das ist jetzt ein großes Problem.
Und das vertragen diverse
Gott, Freunde.
Es ist zum Kotzen. Das Internet ist einfach nur unerträglich. Ich verachte diese Männer so sehr. Weil die sind halt alle so laut, dass man sich einbildet.
Dass die ganze Menschheit.
Den Eindruck gewinnt, dass das sehr viele sind. Aber eigentlich sind es nur sehr, sehr wenige kleine, armselige Figuren, die halt ganz viel Wind machen.
Jetzt stören sie sich schon daran, dass man eine virtuelle Frau spielt. Ja, wir haben keine anderen Probleme.
Ich müsste meine Frau mal fragen, wie es für sie so war, Witcher 3 zu spielen.
Ja. Schrecklich.
Absolut schrecklich. Egal. Auf jeden Fall habe ich jetzt Indiana Jones gespielt, weil es im Sale war. Und ich hatte es jetzt schon eine Weile auf der Agenda. Und ganz toll. Also wirklich ganz, 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 ganz viel Liebe.
Ah, schön. Ja, wir hatten uns eben schon
es ist nicht bugfrei, aber weil, es ist nicht bugfrei, aber es ist halt auch kein Bethesda-Game, also alles okay.
Ach, das freut mich zu hören, das steht auch noch auf meiner Liste. Wir sind angefangen mit Assassin's Creed Shadows, ich mit 2 Kumpels. Gefällt uns auch sehr, sehr gut. Es ist ein typisches Assassin's Creed. Wer diese Spiele mag, der wird auch das mögen.
Schwer. Ich habe seit dem allerersten Assassin's Creed keins mehr davon gespielt.
Bei mir ist ja das Guilty Pleasure. Ich habe jedes durchgespielt.
Ja.
Und
ich finde das krass. Ja. Ich finde das wirklich krass. Ich habe da nicht so den Zugang zu gefunden, obwohl ich den ersten, glaube ich, sogar durchgespielt habe.
Aber für mich ist maximale Entspannung, weil die Steuerung ist immer dieselbe. Ich kann mich direkt hinsetzen und spielen.
Innovation, fuck off.
Ja, Innovation ist schon drin in der Reihe. Es ändert sich ja immer ein bisschen was, aber es ist genau dies. Ich weiß genau, was ich kriege und genau das möchte ich ja noch haben in dem Moment.
Hast du das mit diesem Gerücht mitbekommen? Ich weiß aber nicht, ob das bestätigt ist. Also ich habe es jetzt nur auf Social Media gelesen. Kann sein, dass das dieselbe Shitbubble durch die Gegend posaunt hatte, von der ich gerade geredet habe, dass Ubisoft ein Assassin's Creed eingestampft hat, welches irgendwie nach dem Bürgerkrieg gehandelt haben sollen, wo du einen ja ehemaligen Sklavenattentäter spielst, der Südstaaten, Kuckucksklan, Leute.
Habe ich gar nichts von mitbekommen, würde mich aber gar nicht wundern.
Hat man eingestampft, weil man vermutet hat, dass der Anklang beim amerikanischen Publikum, Mango Mussolini etc. nicht so begeistert gewesen wäre.
Ja, das wäre noch ein Grund mehr da gewesen, das Spiel zu machen, finde ich. Aber,
wenn man noch gerade gehabt hätte, ja. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob das nur Bullshit ist. Ja. Internet war jetzt voll davon die letzten zwei Tage. Ich habe das jetzt immer mehrfach gelesen.
Ja, guck, meine Bubble nicht. Aber, ich fände es schade, ich würde es gerne spielen, jetzt wo ich es höre.
Ja. Genau. Ich hatte es auch mitbekommen, immer wieder, wenn du so YouTube-Shorts oder Reels reingebaten bekommst, wo denn diese Szene aus Red Dead Redemption 2 ist, wo du auf den KKK triffst und der dann abfackelt. Ja, was ja schon irgendwie ein Game-Highlight war. Und es, wenn du dann da in die Kommentare reinguckst, wie viele Leute es gibt, die sich darüber echauffieren. Wo ich mir denke, merkt ihr eigentlich, wo ihr euch da positioniert, ihr Ficker?
Ach. Nee, ja. Oder ja, merken sie wahrscheinlich, ist denen aber auch egal.
Oder ganz bewusst.
Strategische Positionierung, ja.
Die Welt steht vor dem Abgrund, wir gucken zu und lachen.
Ja, aber ist auch nett, ja.
Ja. Falls ihr euch wundert, normalerweise wäre diese Folge großes Thema New York Comic Con, weil die läuft gerade.
Aber
jetzt.
Wir hassen Comics.
Aber genau deshalb. Wir hassen Comics ab jetzt, genau. Aber genau, weil sie jetzt läuft, wird sie heute nicht das große Thema sein, weil, wie gesagt, wir nehmen am Freitag, den 10. Oktober auf. Wir haben gerade 12.47 Uhr. Das heißt, alle möglichen Ankündigungen, einige sind schon raus, aber es wird noch einige geben. Deswegen machen wir das nächste Woche auf, dieses Fass.
Ja, mit einer wollen wir nicht über die eine sprechen? Diese eine.
Die eine Ausnahme nehmen wir mit.
DC hat es ja schon, ich glaube, vor einem Jahr angekündigt.
Ja.
Vertigo soll zurückkommen. Und seitdem
letztes Jahr, glaube ich, zu.
Auch zur selben, oder? Zu New York Comic Con, oder?
Ja, kann sein. Ja,
und seitdem war Ruhe. Haben alle gedacht, netter Marketing-Trick, hat euch viele Klicks gebracht, jetzt müsst ihr liefern. Und jetzt haben sie auch geliefert. Also, sie haben noch nicht wirklich geliefert, aber sie haben zumindest Ankündigungen geliefert. Wo einiges, glaube ich, dabei ist, worüber wir sprechen sollten und was uns vielleicht ja auch in Zukunft beschäftigen wird hier.
Zehn Titel.
Fand ich schon, also dafür, dass ein Jahr lang erst Ruhe ist, fand ich das schon ganz ordentlich.
Wahrscheinlich war deswegen ein ganzes Jahr lang Ruhe, weil sie jetzt erstmal vorarbeitet haben.
Ja, sie muss erstmal das Label ankündigen und dann mal gucken, was man macht, ja.
Ja. Also für die Leute, die nach dem Jahr 2000 geboren wurden. Die gibt's ja. Also ich finde das immer noch unfassbar, aber ich weiß, euch gibt's. Vertigo ist ein Imprint-Label von DC Comics gewesen. Nicht ein Vorläufer von Image Comics, aber ungefähr das, was wir heutzutage mit Verlagen wie Image Comics oder Boom Studios erleben. Also ein Verlag, bei dem Titel erschienen sind, die abseits der Superhelden-Publikationen liefen. Auch wenn diese hier. Zumindest später war das so. Am Anfang war das noch ein kleines bisschen vermischt, aber da hat DC Comics veröffentlicht, die nicht mit dem Superhelden-Thema, mit Batman, Superman und so weiter zu tun hatten. Und einige davon auch Creator-owned waren. Nicht alle, aber
genau, einige. Und da hat sich es auch schon so ein bisschen etabliert, dass man mehr auf Creator geguckt hat.
Ja. Genau. Das war so quasi der Feuilleton des amerikanischen Comics.
Ja, es sind ja auch Sachen erschienen wie ein Sandman. Transmetropolitan ist da erschienen. Preacher ist da erschienen. Genau.
Swarm Thing von Alan Moore. Zumindest wurde es zumindest später da gelabelt. Ja. Einige sind
also auch Sachen, die viel Nachklang haben bis heute.
Sweet Tooth. Ja. Why the Last Man.
Genau. Und daher haben viele diesen Label nachgetrauert und man hatte wieder ein bisschen mehr Hoffnung, als wenn ja DC das Black Label angekündigt oder man hatte Richtung Black Label geguckt und hat immer gedacht, ah, das wäre doch der Ort eigentlich heute.
Nee, die haben es tatsächlich so verkauft. Ja. Das ist ein Black Label sollte eigentlich so ein bisschen Vertigo-Ersatz sein, wo sie so Art Vertigo-Eigenständigkeit liefern, aber hier halt mit Superhelden-Thematik.
Genau, genau.
Sie wollten so ein bisschen das Vertigo-Publikum, glaube ich, damit ansprechen.
Das glaube ich auch, genau. Und man hat da immer so ein bisschen rübergeholt und hatte die Hoffnung, jetzt kommt irgendwann eine Reihe, die sonst Vertigo gewesen wäre. Aber mir fällt ehrlicherweise keine so richtig ein, die genau in diese Kerbe geschlagen wäre. Und jetzt haben sie letztes Jahr gesagt, okay, wir bringen Vertigo wieder.
Trotz solcher Perlen wie Batman Damned.
Du fandest das optisch herausragend, Emo. Und das ist alles, was ich darüber weiß.
Ja. Das stimmt. Das war ein Insider. Wer wissen will, warum.
Ja, oder guckt auf die Rückseite von Batman Damned 1.
Nicht, nein, das ist nur die halbe Wahrheit. Guck da nicht drauf, das ist nur die halbe Wahrheit. Ja, Kontext ist alles, das hätte man dazu schreiben müssen. Ja. Kontext ist alles. Du kannst nicht einfach eine Rezension nehmen, die einen Comic mehr oder weniger komplett einstampft und dann aber er sagt, das einzig Gute daran ist halt das Artwork, weil das ist herausragend. Und dann nimmst du das als Zitat für den Buchrücken.
Dann drückst du hinten drauf, das Artwork ist herausragend. Emanuel
Brauer.
Der Rest
war aber scheiße. Ja, genau. Der Rest war aber scheiße. Das habe ich auch so gesagt.
Es war ein schöner Moment für mich.
Es war für, ja, für dich und Matt ist ganz besonders, als ihr das gelesen habt.
was kriegen wir denn bei Vertigo ab demnächst?
Ich war erstmal sehr geplätschert, dass man gleich mit meinem neuen Superstar des US-Comic-Himmels eingestiegen ist, mit Dennis Kemp, der zumindest den ersten gefeaturten Titel schreiben wird. Umgesetzt mit Stipan Morian, der mir ehrlich gesagt nichts sagt.
Sieht aber interessant aus vom Cover.
Ja, koloriert von Matthew Hollingsworth. Bleeding Hearts heißt der Titel.
Ja.
Genau. Ich würde sagen, wir nehmen nur die Namen so ein bisschen durch. Wir gehen ja nächste Woche, wie gesagt, nochmal auf alles ein bisschen detaillierter ein.
Ja, das können wir machen.
Ja, das ist,
können wir machen.
Wir haben einen neuen Titel von Chris Condon und Jacob Phillips.
Oh ja.
Sehr, sehr stark. Brutal Dark and Ezra Kane Mystery. Soll irgendwo in den 40er Jahren handeln und so ein, ja, Private Investigator Story sein.
Das Cover hat mich schon komplett abgeholt, ne? Ich habe nicht mal gelesen, wie die kreativ sind, ich wusste, da will ich lesen.
Jacob Phillips bin ich sofort an Bord. Chris Condon macht mit Ultimate Wolverine auch einen geilen Job und seine Indie-Sachen sind auch ziemlich gut. Ja. Wie gesagt, ja. Ja, was haben wir hier? Was für dich?
Du bist, glaube ich, in einer anderen. Ah ja, du meinst wahrscheinlich. Nee.
Nice House by
the Sea. Ah, Nice House by the Sea, da bist du. Ich wollte schon sagen, weil wir einen übersprungen haben. Genau. Ist dann auch Vertigo gelabelt ab der Nummer 7 scheinbar. Mhm. Also wechselt quasi rüber James Tynions Reihe. Die erste Hälfte haben wir auch schon bei Panini bekommen. Endlich geht's weiter. Das freut mich.
Ja, haben sie jetzt aber wirklich lange Pause gemacht.
Ja, scheinbar. Vielleicht auch dafür, man weiß es nicht so genau. Vielleicht haben sie damit gerechnet, dass diese Ankündigung früher kommt. Man weiß ja nicht, was da im Hintergrund passiert ist.
Black Tower, The Raven Conspiracy. Ja. Finde ich auch mega gut. Geschrieben von Rem V, gezeichnet von Mike Perkins. Das ist das Swarm Thing Kreativteam.
So ist es.
Freue ich mich sehr drauf.
Dito. Das sieht auch wirklich gut aus. Dann das Dream Team Brian Azzarello und Eduardo Risso wieder zusammengeführt. Für 100 Bullets ein weiteres Kapitel. The Us of Anger oder The US of Anger. Wir werden sehen.
Ja. Kann man so lesen. Apropos weiteres Kapitel. Ich habe mitbekommen, dass Sapkowski ein neues Witcher-Buch veröffentlicht hat.
Ja, ja.
Das ist voll an mir vorbeigegangen.
Ich glaube, das kriegst du sogar schon als Hörbuch auf Audible, wenn das eher so dein...
Ich war total schockiert. Ich habe mich so gefreut, weil ich nicht mal gewusst habe, dass er einen neuen schreibt.
Nee, hätte ich auch nicht gewusst. Ich habe aber im Freundeskreis mitbekommen, dass die sagten, dass wir raus.
Ja. Ich bin mega heiß drauf. Soll irgendwie in den jugendlichen Jahren oder frühen Jahren von Geralt handeln. In seinen Anfängen als Witcher. Ja. Sorry für den kleinen Side-Fact jetzt hier, aber da bin ich gestern drüber gestolpert. Da dachte ich, das muss ich unbedingt zuerst erzählen. Du hast die Bücher auch alle gelesen, ja?
Ich glaube, alle nur nicht, nee. Aber schon ein Großteil, ja. Gehört.
Ach, großartig. Ich liebe die Romane. Okay, denn was haben wir was ganz Spezielles für Vertigo, weiter?
Ja.
Necrotasius, wird das so ausgesprochen?
Necrotasius? Hätte ich jetzt wahrscheinlich auch, ja.
Ja, von Tom Taylor und Derek Robertson, also Tom Taylor, also nicht Tom King, sondern Tom Taylor, Tom ja. Taylor und den The Boys-Zeichner Derek Robertson, wo es irgendwie einen Mix aus Dinosaurier und Zombie geben soll.
Ja, genau. Cover sieht richtig abgefahren aus. Und dadurch, dass Taylor schreibt, bin ich da an Bord.
Die haben ja schon mal zusammen diese Hellblazer Black Label Reihe gemacht. Ja,
genau.
Das war ja auch
die Derek war cool. Ja.
Die waren nicht schlecht, ja. Grace Ellis und Hannah Templar machen den Comic Fanatic für Vertigo. Da sagen mir die Kreativen leider gar nichts.
Nee, mir auch gar nicht. Dafür sagen wir die nächsten umso mehr.
Oh ja.
Walking a Shadow von Simon Spurrier und Aaron Campbell, die schon zusammen Hellblazer gemacht haben. Freue ich mich.
Einen anderen Hellblazer.
Ja, genau, einen anderen Hellblazer, aber auch Hellblazer. Und zwar den Hellblazer der letzten Jahre, finde ich.
Das dürfte doch eigentlich dein Titel
das, jetzt absolut. Werden, oder? Das ist der, auf den ich mich am meisten freue. Das, auch bei allem anderen. Ich finde das Cover schon geil. Haben sie schon dabei stehen, wann es kommt? Nee.
Es ist bei den meisten ist wirklich ganz wenig Infos dazu. Deswegen, ich freue mich drauf, noch ein paar andere News zu lesen. Wahrscheinlich wird sich in den nächsten Tagen, jetzt übers Wochenende hinaus, ein bisschen mehr rauskristallisieren, sodass wir dann nächste Woche auch ein bisschen mehr darauf eingehen können, wahrscheinlich. Ja. The Crying Doll kommt von Mariko Tamaki und Rosemary Valero O'Connell.
Ja. Sieht das Cover zumindest, finde ich, interessant aus.
Ja.
Und lässt auch, und die, wenn man sich die Cover so untereinander anguckt, sieht man auch, dass Vertigo zwar meint, die haben schon so einen Schwerpunkt auf so Dark and Gritty Kram, aber trotzdem bricht es manchmal raus. Und das wäre so ein Cover, wo ich sagen würde, vielleicht bricht das so ein bisschen aus dem Ganzen raus.
Ja. Ich bin gespannt. Ich glaube, das waren jetzt alle 10 Titel.
Ich glaube, wir hatten einen übersprungen, das war End of Life von Kyle Starks, okay. Aber sagt mir auch gar nicht so kreativ. Steve Pugh.
Okay, habe ich.
Sieht ein bisschen aus wie so ein 90er-Jahre-Filmplakat, finde ich.
Warte mal. Kann sein, dass mir das hier ausgeblendet wird, weil ich habe hier meinen Safari-Reader an. Dass mir das nicht angezeigt wurde.
Okay. Ja, ich schicke dir mal das Bild per iMessage rüber. So.
Weil ich mir die ganze Werbegedöns hier in dem Browser ausblenden wollte. Okay, gut. Dann haben wir die 10 durch. Wir reden nächste Woche nochmal im Detail drüber, wenn wir auch die anderen News haben. Dann machen wir nächste Woche ein kleines Special zur New York Comic Con. Die läuft, wie gesagt, noch mindestens 2 Tage bis zum Sonntag. Und das heißt, wenn ihr das hört, ist sie natürlich vorbei. Aber wir haben jetzt Stand der Aufnahme noch nicht alle Meldungen parat. Deswegen haben wir nur das genommen, worüber Andreas und ich heute Morgen schon leicht thematisiert haben, weil uns das einfach ins Auge gesprungen ist. Und das war jetzt noch so frisch, da dachten wir, das nehmen wir schon mal
ja, mit. Ja, eben. Über irgendwas muss man ja auch
reden. Das brennt uns, Andreas und ich, wir schreiben halt sonst. Ja. Im maximalsten Fall schicken wir uns mal eine Sprachnachricht hin und her, aber ansonsten texten wir uns. Und die einzige Möglichkeit, wo Andreas und ich reden, ist halt diese Aufnahme hier. Das heißt, unsere gesamte Bromance, die Existenz unserer gesamten Bromance müsst ihr immer mit ertragen. Das tut uns sehr leid, aber dafür existiert dieser Cast.
Eben. Der hat ja auch einen therapeutischen Sinn.
Absolut. Der hat einen absoluten therapeutischen Sinn. Aber sowas von. Wir sind, glaube ich, noch über eine kleine Anekdote im sozialen Netz gestolpert, die wir recht amüsant fanden. Kriegst du das noch zusammen?
Ja, Glenn Fabry, Zeichner und vor allen Dingen, glaube ich, für seine Cover bekannt. Jetzt sind wir wieder bei Hellblazer von Garth Ennis oder Preacher von Garth Ennis.
Ja, die legendären Preacher-Cover.
Ja, genau. Dafür ist er hauptsächlich bekannt. Hat er gepostet, dass eines seiner Werke, seiner Artworks, was er damals mal irgendwann vor Äonen für 500
bevor die Leute von 2000
ja, lange, lange davor, für 500 Dollar verkauft hat, dass das jetzt für 60.000 Pounds oder Dollar oder Euro, er war sich da wohl nicht ganz einig, verkauft wurde. Und er damit, wie hat er geschrieben, I'm completely out of my price range. Ja. Seine Kunst ist jetzt teurer als er selbst, er kann sich selber nicht mehr leisten, die zu besitzen.
Er kann sich seine eigene Kunst nicht mehr leisten zu kaufen.
War zumindest ein schöner Kommentar.
Ja. Aber so geht's halt, ja. Andreas und ich mussten sehr lachen, weil, was heißt sehr lachen? Also es war ein leicht hämisches, leicht verzweifeltes Lachen, weil es wirklich vielen KünstlerInnen immer wieder so geht, dass sie Artworks verkaufen, vielleicht auch verkaufen müssen, weil das nun mal auch eine sehr, sehr gravierende Einnahmequelle für viele Kunstschaffende, vor allem ZeichnerInnen ist. Wir wissen alle, dass Verlage wie Marvel grauenvoll schlecht bezahlen. Daher sind viele KünstlerInnen darauf angewiesen, die Artworks, die sie haben und die Originale, die sie besitzen, dann irgendwann auch zu verkaufen, zu qualitativen Preisen, um das als Einnahmequelle und Lebensunterhalt zu akquirieren. Und irgendwann ist es dann aber so, wenn die Jahre ins Land gehen und manche Ausgaben sich als Key-Issues oder ähnliches oder besonders erweisen, dass diese Artworks dann natürlich gewaltig an Wert gewinnen. Ja. Und die Kunstschaffenden die Artworks für weitaus weniger, als sie irgendwann in vielen Jahren mal wert gewesen wären, veräußert haben und dann damit leben müssen, diese Einnahmen halt nicht zu bekommen, sondern andere Leute, die das dann vielleicht für $500 gekauft haben, das jetzt für 60.000 verkaufen.
Ja, ja, so ist es.
Oder gar mehr. Da gibt's ja noch viel gravierender. Ich habe da noch irgendeine Story von Jim Lee mal im Kopf gehabt, dass er irgendein Artwork für $1.000 verkauft hat, was dann für 600.000 weggegangen ist oder so.
Ja. Aber ich glaube, im Vergleich zu Glenn Fabry hat er wenigstens eine Million im Leben gemacht.
Ja.
So ist es ihm nicht zu unterstellen, eine. Ja, glaube ich.
Nicht nur eine. Und nicht nur mit Artworks, das hat auch ein bisschen was mit seinem Business
auf Sinn jeden Fall, und auf jeden Fall.
Seiner CEO-Tätigkeit bei DC Comics zu
tun. Ja, auch kein Neid oder kein böser Wille, aber es ist nur so.
Ja.
Ihm wird das nicht so wehtun wie dem Glenn Fabry.
Richtig. Bevor wir über Comics reden, noch ein bisschen Hausmeisterei.
Auch noch ein Thema. Aber ja, lass uns erst Hausmeisterei machen.
Genau. Wie immer wieder erwähnt, wir freuen uns über jegliche Art von Bewertungen, wo auch immer ihr den Podcast hört, ob bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer. Lasst gerne einen Kommentar da, kommentiert bei uns im Discord, schreibt da gerne mit oder auch bei Campfire könnt ihr anhand der Timeline dieser Folge mit kommentieren. Wir freuen uns über jegliches Feedback, natürlich auch per E-Mail oder Direktnachricht, auf welchen Kanälen ihr uns auch findet. Das müsste eigentlich fast überall sein, außer Facebook. Auch wenn wir bei Facebook sind, aber
ja.
Ja, Facebook.
Habe ich die App noch installiert? Ich weiß es nicht.
Ich weiß es nicht. Alles, was da gepostet wird, wird automatisiert gepostet. Also Instagram kriegt ihr uns schon eher. Oder klassisch per E-Mail. Ja, das war's. Was so hast du noch für ein Thema?
Wir haben vor kurzem schon mal drüber gesprochen, dass Penguin Random House in CrossCult investiert haben. Und ich habe ja seltsame Hobbys.
du hast ein paar mentale Sachen, die vielleicht therapiefähig sind.
Ah, das war nett ausgedrückt, danke. Da war mein Vorgesetzter heute direkt da. Naja. Nein, war nicht. Und mich hat einfach mal interessiert, was denn da jetzt Phase ist. Und nachdem die jetzt ja auch eine offizielle Pressemitteilung rausgegeben haben, gesagt haben, hey, das hat jetzt alles stattgefunden, das wurde auch genehmigt, nach Prüfung, dass diese Übernahme passieren darf, da war mir klar, okay, wenn das alles durch ist, der sogenannte Merger Request, dann steht es jetzt auch im Handelsregister. Und dann bin ich mal ins Handelsregister gegangen und habe mir gedacht, wie sieht's denn jetzt aus bei CrossCult? Wie viel hat denn Penguin Random House jetzt übernommen? Und wenn man sich da so anguckt, dann sieht man, dass die CrossCult Entertainment Verwaltung CrossCult verwaltet, die CrossCult GmbH. Und die CrossCult Entertainment Verwaltungs GmbH wird wiederum besessen von der RM19 Beteiligungsverwaltungs GmbH. Also bin ich dann noch weitergegangen und habe gesagt, okay, aber wem gehört denn jetzt diese RM Beteiligungsverwaltung? Und die wird zu 100% von Penguin Random House besessen. Und weil die Kette halt so ist, dass diese Firmen sich gegenseitig verwalten und 100% besitzen, kann man dazu sagen, Penguin Random House haben wohl 100% von CrossCult übernommen.
Also nicht nur investiert, sondern
genau, die haben es gekauft. Ja, die haben gesagt, pack den Bums ein, wir nehmen das mit. Und genau, natürlich Andreas Mergenthaler und die Kollegin dessen, Entschuldigung, den Namen hatte ich jetzt vergessen, sind weiterhin Geschäftsführung und wurden ergänzt um jemanden von Penguin Random House. Aber der Besitz scheint so 100% bei Penguin Random House zu liegen, der Firma.
Der Grund, weswegen wir den Namen jetzt gerade nicht parat haben, ist einfach, weil wir jetzt nicht vorliegen haben. Und
genau.
Weil vor allem Herr Mergenthaler eigentlich immer das Gesicht von CrossCult ist, was in der Öffentlichkeit steht.
Ja, genau.
Schon seit Jahrzehnten als Geschäftsführung. Daher kennen wir Andreas Mergenthaler. Die Kollegin und Partnerin da im Hintergrund, die kannte ich bis dato eigentlich gesagt gar nicht. Wusste ich auch nicht, dass die da tätig ist.
Genau. Man kann es auch weiter aufschlüsseln, man kann auch mal in die Vergangenheit gucken, aber das erspare ich euch jetzt. Aber jeden, der es interessiert, das Handelsregister ist öffentlich. Also wir plaudern hier keine Insider-Informationen aus oder so.
Wir haben uns nur gewundert, weil auch wenn ich jetzt mir nicht hundertprozentig sicher bin, dass ich es gelesen habe, war ich immer der Meinung, dass es sich lediglich um einen Anteilsankauf, also einen Hauptanteilsankauf gehandelt hatte. Ich befürchte aber langsam, dass ich mir das einfach nur eingebildet habe und dass das nirgendwo stand.
Ich glaube, es wirkt halt immer ein bisschen so, wenn man die aktuelle Geschäftsführung behält und jemanden mit dort platziert aus dem Investor. Es muss einem halt immer wieder bewusst sein, Geschäftsführung hat nichts damit zu tun, ob einem eine Firma gehört oder nicht. Also Tim Cook gehört auch nicht Apple, ob er CEO ist oder nicht. So. Und dasselbe haben wir hier halt auch bei NuCrossCult. Die haben halt einfach einen Job und das ist Geschäftsführer in dem Fall. Da werden die ein Gehalt für bekommen. Das bedeutet aber nicht, dass sie in die Firma gehört.
Tim Cook gehört nicht Apple. Wenn du den Satz richtig liest, stimmt der trotzdem.
Ja. Beides, egal wie rum es ist.
Der ist sowohl falsch als auch richtig. Okay, gut. Genug Schwachsinn vorab. Soll ich dir erzählen, was ich das letztes gelesen habe?
Ja, erzähl mal.
Zumindest nur einen kleinen Einwurf. Wir hatten ja letztens über Batman 1 gesprochen, die erste Ausgabe, die jetzt nach dem Löscher von Matt Fraction und wie heißt er? Jimenez kam. Jetzt kam das zweite Heft schon raus, ich habe mir die Ausgabe gleich gegriffen und die ziehen den Faden nicht ganz so durch wie vermutet, von wegen, dass jede Ausgabe komplett alleinstehend ist. Zumindest macht dieses Heft jetzt hier den Eindruck. Es passiert ein Raubüberfall, Robin interveniert, also Red Robin interveniert und versucht, sich gegen einen recht übergriffigen Cop zu wehren und wird bei der Flucht tatsächlich angeschossen von einem Polizisten. Unbewaffneterweise auf der Flucht direkt in den Rücken geschossen.
Oh.
Eiskalt. Widerspiegelt schon so ein bisschen aktuelle Ereignisse, die man da so... Batman greift dann natürlich ein, versucht Red Robin da rauszuholen und setzt sich diesem Faschokop gegenüber oder stellt sich diesem Faschokop gegenüber und macht dann weitestgehend zumindest kurzen Prozess. Cliffhanger ist denn, dass Commissioner Savage das natürlich gar nicht so geil findet und das gleich als Aufhänger nimmt, um gegen Vigilanten wie die Bat-Family vorzugehen. Ja, dadurch kriegen wir auch zum Ende hin einen Aufhänger, der auf ein bisschen Größeres deutet. Hat jetzt nicht ganz so den Impact gehabt wie die erste Ausgabe, aber hat mir trotzdem sehr gut gefallen. Und aber ist jetzt auch ein Hinweis, dass es nicht jedes Heft alleinstehende Geschichte sein soll. Kann natürlich sein, dass sie das jetzt einfach nur für Späteres benutzen und jetzt tatsächlich in der nächsten Ausgabe dann doch wieder was Eigenständiges passiert. Das kann schon sein. Deswegen bin ich gespannt, wie sie das jetzt weiterziehen.
Ja, aber klingt erstmal ganz gut.
Bisher bleibt stark, mir gefällt's. Also Matt Fraction macht einen soliden Job.
Sehr gut.
Solide meine ich sehr positiv.
Ja. Cool, ich kann direkt bei Batman anschließen. Ich habe aber Batman Detective Comics gelesen. Im Deutschen kriegen wir ja die Tom Taylor Sachen aktuell. Ich habe die ersten zwei deutschen Hefte gelesen, was dann die vier US-Hefte beinhaltet. Die ersten vier. Worin es im ersten Heft wird wieder ein Rückblick auf die Jugend von Bruce Wayne geworfen. Was ist da eigentlich passiert, auf Dinge, die Thomas Wayne getan hat, Dinge, die seine Mutter Martha getan hat und was für Auswirkungen das heute hat. Beziehungsweise auch, was für Moralvorstellungen Batman da mitgegeben werden. Und gleichzeitig haben wir einen Handlungsstrang, der heute spielt. Und da ist, auf der einen Seite werden gerade viele Jugendliche in Gotham entführt. Und da versucht Batman hinterherzukommen, wer das ist. Da gibt es einen neuen Gegenspieler, eine neue Gegenspielerin, gegen die sich Batman behaupten muss. Und gleichzeitig kriegt Bruce Wayne auch noch einen Handlungsstrang in dem ganzen Ding, indem er auf eine alte Freundin trifft, die ihm ein Angebot macht, denn Bruce Wayne merkt langsam seine Tätigkeit als Batman in den Knochen. Alles fällt ihm ein bisschen schwerer. Die Füße tun weh, die Beine tun weh. Und sie hat das ultimative Verjüngungsserum, wo Bruce Wayne in der moralischen Falle ist, soll er sowas nehmen, etwas, was einen Menschen verjüngen soll oder nicht, und fühlt sich da so ein bisschen gefangen. Zwischen dem Gefühl, das ist falsch, das sollte allen Menschen zur Verfügung stehen, wenn es sowas gibt. Und nicht nur mir als Multimillionär oder Milliardär wahrscheinlich. Sollte ich das einfach nehmen, um meine Verbrechensbekämpfung wieder effektiver zu gestalten. Sehr starker Auftakt, finde ich. Auch da werden Beobachtungen der aktuellen Gesellschaft verarbeitet. Und es gab nach dem ersten Heft ja einen Aufschrei, wovon du mir berichtet hattest, weil etwas geredconnt wurde. Ja, also den Aufschrei verstehe ich nicht so richtig. Also,
habe ich auch nicht.
War eine nette Idee, aber,
ja.
Aber mehr jetzt auch nicht, fand ich. Also nichts, was irgendwie einen Aufschrei rechtfertigt, aber ich habe das Gefühl, auch in der Fanbase nutzen die jede Chance, um sich aufzuregen.
Das ist, gehört, glaube ich, zur Nerdkultur dazu, leider, dass Leute ein unfassbar hohes Gatekeeping betreiben.
Ansonsten bin ich jetzt ein bisschen gespannt. Die Geschichte ist cool, aber ich merke noch nicht so richtig den Tom Taylor dadurch. Ja, zum Teil, aber wenn ich so mit einem Nightwing vergleiche, da habe ich es noch mehr gespürt.
Vergleich's mal mit der Dark Detective Miniserie, die er gemacht hat.
Das war diese Equilibrium, hieß es, glaube ich, im Deutschen, ne?
Ja, im Equilibrium hieß es im Deutschen, genau.
Ja, da ist schon mehr drin dann.
Genau, und das meinte ich damals auch, als ich die ersten Ausgaben hier gelesen habe, als sie rauskamen, dass da sehr viel von dieser Batman-Story irgendwie, von diesem Vibe drin steckt, finde ich.
Ja, genau. Man merkt,
wie fandst du?
Man merkt nur halt stark, glaube ich, die Redaktion dahinter.
Das ist immer die Krux bei Batman TV. Wie fandst du Mikkel Janens Artwork?
Es ist ganz, ich habe manchmal das Gefühl, in den Heften, es schwankt ein bisschen. Er hat Seiten, wo ich denke, wow, sieht das gut und Hochglanz aus. Und dann hat man so gefühlte Übergangsseiten, wo ich immer denke, was ist da passiert? Muss er da schnell fertig werden? Also es kommt immer wieder durch, was er kann. Und wenn er das auf allen Seiten durchhalten würde, fände ich es fantastisch. Aber schwankt immer so ein bisschen. Wie geht's dir da?
Ich finde es eigentlich sehr, sehr, sehr stark bisher. Also ich mag das Team aus Tom Taylor, Mikkel Janin sehr. Ja. Ich hätte da jetzt keine Schwankungen festgestellt. Ich habe wirklich einfach nur Spaß daran. Ich finde, dass es nicht ganz so glatt gebügelt. Ja. Ganz so glatt gebügelt ist wie Mikkel Janins Arbeit an Batman damals unter Tom Taylor. Tom King. Siehst du jetzt, ist mir selber passiert. ich finde, hier hat er schon ein bisschen rougheren Stil, was vielleicht auch an dem Tempo liegen könnte, obwohl ich mir vorstellen kann, dass unter King das Tempo noch höher war, weil da kamen die Hefte, glaube ich, alle 2 Wochen raus.
Ja, stimmt.
Ja.
Nee, es sind auch, ich glaube, es war im zweiten Heft. Da gab es so 1-2 Seiten, wo ich hingeblättert habe und dachte, habe ich nochmal nach vorne geguckt, ob noch ein zweiter Zeichner drin war.
Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage.
War aber nicht. Ja. Aber wie gesagt, nur einzelne Seiten. Ansonsten funktioniert das echt gut. Ja.
Ja. Wie viele Ausgaben hast du? Du liest es ja in Heftform, nicht in Paperback.
Ja, genau. Deswegen habe ich jetzt die ersten 2 Hefte und damit die ersten 4 US-Hefte. Das dritte Heft habe ich hier aber schon liegen. Das
habe ich mir gerade verkniffen, über das Ende der Story zu reden, weil ich jetzt nicht gecheckt habe, dass du das nicht im Paperback liest. Klar, es ist so ungewohnt, dass der Andreas Hefte liest. Ich habe mich schon gewundert, was knistert der ganze Zeit? Der hat das Ding gerade aus seinem Pullyback rausgeholt. Ich so, warum hat der jetzt dieses Paperback in einem Pullyback?
Nein, das sind Hefte. Ansonsten müsst ihr ja noch ewig warten. Wir sind ja noch bei der Detective-Reihe vorher. Bei Gotham Nocturne, da kommt jetzt das zweite von 5 Paperbacks.
Alter, ist so lange alles auch nicht mehr wahr. Ja. ist so lange
Deswegen
her.
Deswegen habe ich auch gesagt, Taylor möchte ich jetzt so langsam lesen.
Wird mal Zeit.
Genau, daher habe ich dann ja auch die Hefte geordert.
Der ist doch schon im zweiten oder dritten Story Arc jetzt mittlerweile.
Ja, also im Deutschen noch nicht, aber da haben wir den ersten ja schon durch und der zweite fängt jetzt an. Also da ist man schon gut hinter. Da ist man nicht ganz so weit hinterher, ja.
Okay. Na gut. Bei aktuellen Veröffentlichungen, ich habe ja vor ein paar Wochen über diesen wunderbaren Titel Cheetah and Cheshire, Robs the Justice League geredet. Von Greg Rucka und Nicolas Scott, der ja sehr, sehr überraschend um die Ecke kam. Und ich fast aus dem Bett gefallen bin, als ich gelesen habe, dass Greg Rucka einen DC-Comic rausbringt. Vor allem dann noch in dieser Autoren-Zeichnerinnen-Kombi. Kurz erklärt, es ging darum, dass Cheetah und Cheshire sich zusammengetan haben, um ein Team zusammenzustellen, um den Watchtower der Justice League auszurauben, weil sie dort auf eine auf eine Blackbox, auf eine Powerbox Zugriff bekommen wollen, in der Backup-Versionen der Kräfte der Superhelden der Justice League verschlossen sind. Weil Cheetah logischerweise immer noch von ihrem Fluch besessen ist, der ihre Lebensqualität bis nahezu an Nichtexistenz einschränkt und sie sich davon erhofft, ihrem Fluch langsam Herr zu werden. So, ich habe jetzt die Ausgaben 2 und 3 gelesen. Mhm. Das ist eine 6-teilige Miniserie. Die Hälfte ist jetzt quasi rum. So, und Cheetah und Cheshire sind jetzt gerade dabei, das Team zusammenzustellen und wollen aber auch stark genug werden, um, ja, sie wollen es sehr smart anstellen. Sie wollen kein einfaches Villain-Team von irgendwelchen Supergrößen wie Bane oder Joker oder sowas haben. Keine Egozentriker, sondern so wirklich effektiv, so klein, so agil und diskret wie möglich. Und dadurch kommen sie dann auf die Idee, wirklich Charaktere heranzuziehen, die man so noch gar nicht gesehen hat. Also wir kriegen ja neue Charaktere wie Becky, Isla oder Clarion, die entweder komplett brandneu sind oder sowas von F, G, H, ja, sonst was Tier sind in der Heldenriege, dass wir hier eigentlich eher so eine Art traumatisierte Teenager-Version der Suicide Squad bekommen, mit sehr, sehr harten Vergangenheiten. Okay. Und man sehr, sehr schnell merkt, woraufhin Greg Rucka hinaus will. Also, dass der Aufhänger mit der Justice League und dem Watchtower halt wirklich nichts anderes ist als ein Aufhänger. Rucka und Nicolas Scott geht es hier darum, die Charakterbezüge, das Zwischenmenschliche und die Figurendynamik auszubauen und eine Art Ocean's 11 mit sehr fragilen, zweifelhaften Persönlichkeiten aufzubauen, ja, die im weitesten Sinne nicht mal cool sind oder beeindruckend sind, aber durchaus menschlich erscheinen, wo sie doch sonst eigentlich eher Charaktere sind, die dazu dienen, Punching Ball für Helden
das
zu spielen.
Das klingt nach Rucka.
Das klingt sehr nach Rucka. Der Vibe ist mega stark. Die Handlung ist total entschleunigt. Selbst nach 3 Heften der 6 bisher ist es so, dass sie immer noch zusammen in der Wohnung hocken und sich überlegen, fuck, was, wie stellen wir das an? Das ist eigentlich alles vollkommen unmöglich. Und all das, was dazwischen passiert, macht diesen Comic aus. Macht bisher wahnsinnig Spaß. Ich freue mich auf jedes Heft. Ich bin nur langsam mich am Fragen, wann diese Story handeln soll. Weil alles, was da gerade passiert mit den Verbindungen zur Justice League beziehungsweise der Justice League Unlimited, passt nicht mehr so ganz zu den Ereignissen, die jetzt eigentlich bei Justice League Unlimited passieren. Okay.
Also die Unlimited ist schon Thema, ja?
Also die Justice League selber und die Justice League Unlimited ist ja die Justice League. Der Titel heißt ja nur Justice League Unlimited, weil sie konzeptionell ihre Pforten ja geöffnet haben für nahezu alle Helden.
Genau. Es hätte ja jetzt auch einfach sein können, dass man weit in der Vergangenheit spielt.
Das wird halt bisher gar nicht thematisiert, wann diese Geschichte handelt. Aber technisch gesehen müsste sie jetzt in der All-In-Ära handeln, weil es ja um diese Blackbox der Kräfte geht, die ja jetzt erst angesetzt wurde. Ja? Ich bin deswegen gespannt, ob da nachher irgendwie all die Vorkommnisse aus Justice League Unlimited und auch KO, kleines Foreshadowing für nachher, ob das hier denn auch noch mit einfließt. Weil technisch gesehen, wenn das parallel handelt, müsste es das.
Ja.
Außer Rucka verfährt so, wie ich mir vorstellen kann, dass er es verfährt und wir zum Ende der Story hin nicht mal ansatzweise in die Nähe des Watchtowers kommen. Weil ganz ehrlich, alles, was hier bisher passiert ist, wirft nicht mal ansatzweise die Wahrscheinlichkeit auf, dass dieser Plan, den die Figuren dort hegen, auch nur im Entferntesten funktionieren könnte.
Ja. Also es führt gar nicht so in die Richtung, ja.
Ja, es macht aber total Spaß. Es ist wirklich eine sehr, sehr gut geschriebene Serie.
Ich habe ja immer noch leise Hoffnung, dass wir es irgendwie im Deutschen bekommen. Aber ich gehe nicht davon aus.
Ey, Backup-Heft-Politik von Panini momentan lässt da zumindest Hoffnung
vor. Hat ja auch noch.
Weil ganz ehrlich, die Robin-Black-Label-Reihe wird irgendwann vorbei sein.
Ja, genau. Und dann muss was anderes kommen. Von mir aus gerne das, dann bleibe ich auch noch, dann bleibe ich Abonnent.
Ja.
So behaltet ihr mich.
Was ist hier bei Justice League Unlimited, hast du ja jetzt parallel die Miniserie, hast du jetzt, glaube ich, Question drin, genau. Die Miniserie hat 5 oder 6 Ausgaben, ich glaube 5 Ausgaben, dann ist die durch. So viel parallel laufendes Material, was man da nachher bringen könnte, wäre nicht da jetzt aktuell. Da würde sich Cheetah und Cheshire eigentlich wunderbar anbieten. Das wäre so geil, wenn die das
bringen. Finde ich auch.
Mach das, Panini.
Warten wir mal ab. Ja. Bald wissen wir mehr.
Vor allem, weil es halt einen konkreten Bezug, wirklich einen konkreten Bezug zu den Vorkommnissen in Justice League Unlimited mit diesen Kräften geben würde. Ich sag dir, die bringen das. Die bringen das in als Backup in der
FC. Ja, gut. Dann bleibe ich auch. Dann bleibe ich dabei.
So, und hört auf das, was ich sage. Wenn die das machen, dann werden wir natürlich das erwähnen. Aber wenn die das machen, dann kauf das. Dann lest das. Das ist wirklich gut. Das ist wirklich richtig gut. So, was hast du damit gemacht?
Ich habe wieder einen Skinless Crow-Titel gelesen. Ja, da freut man sich ja immer. Und als ich das, ganz ehrlich, ich zeige jetzt mal das Cover. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Als ich das genommen habe, es heißt Der goldene Rahmen, habe ich das Cover gesehen und dachte, oh, Skinless Crow steigen jetzt in die Graphic Novels ein. Da reichen amerikanische Indies wohl nicht mehr. Hm? Man guckt Richtung Feuilleton, da möchte man stattfinden. Wir sehen, Der goldene Rahmen heißt der Band, und das sehen wir halt auch. Erst auf den zweiten Blick fällt auf, dass der Mann auf dem Stuhl in der Mitte eine Art Werkzeug im Nacken hat, woran er scheinbar verblutet. Ansonsten sieht es doch eher sehr graphic-novelig aus. Von Matt Kind und Margie Craft Kind ist der ganze Comic. Matt Kind kennen wir schon, kennt auch Skinless Crow schon. Wir haben vor kurzem Depth, habe ich auch davon vorgestellt. Hier hat er zusammen mit seiner Mutter gearbeitet. Das musste ich noch recherchieren. Ich dachte erst, das wäre seine Frau, und habe dann nochmal recherchiert. Ich dachte, bevor ich hier Blödsinn rede, und habe dann 2, 3 Artikel gefunden, die alle behaupten, das hätte er mit seiner Mutter zusammen erstellt, diesen Comic. Also
aber gezeichnet hat er.
Genau, gezeichnet hat er komplett. Sie hat mitgeschrieben an dem Ganzen. Und es handelt sich um einen Comic, der dreht sich um Sam und Mary. Sam ist Anfang 20. Eine Waise, wurde früh von seinen Eltern zurückgelassen, da seine Eltern sich auf einen Selbstfindungstrip begeben haben und das Kind bei der Großtante gelassen haben, bei der Großtante Mary. Und da ist er bis heute, denn die Eltern haben niemals den Weg wieder zurückgefunden nach Hause von diesem Trip. Und Tante Mary hat Sam aufgezogen wie den eigenen Sohn. Und die beiden haben von Marys Ex-Mann scheinbar viel Geld geerbt, eine große Wohnung geerbt, und das Geld nutzen sie, um die Welt zu reisen, und dabei passieren ihnen Dinge, dass sie immer wieder in die Rolle eines Detectives kommen, dass sie Kriminalfälle lösen. Es ist eigentlich ein Krimi. Und in diesem Fall reisen sie nach Paris, was das Feeling an der Graphic Novel nochmal unterstreicht, möchte ich sagen, um dort einen alten Stuhl, den sie haben, ich sag mal, bewerten zu lassen. Die haben da was vor, die nehmen den mit. Da gibt es eine Geschichte drumherum. Und sie geraten wieder in einen Mordfall. Und am Anfang hast du irgendwie so eine Abenteuer-Paris-Geschichte, wo die unterwegs sind. Und dann irgendwann sind sie in diesem Gebäude, das wird abgeschlossen. Dann kommt ein super schlauer Detective dazu und fängt an, die Leute zu befragen. Und dann ändert sich halt diese Abenteuergeschichte auf mal bis in so einem Whodunit-Krimi. Bevor dann das dritte und letzte Kapitel quasi kommt und einen Bogen schlägt, einen sehr überraschenden Bogen schlägt und auch einen Twist dabei hat, den ich zumindest habe nicht kommen sehen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es ist halt ein Kriminalkomik, es ist ein Krimi, es ist ein Whodunit, daran habe ich ja sowieso ganz viel Spaß. Ich mochte auch diese 7 Detektive von Splitter. Wer das mochte, wer so klassische Geschichten mag, mit Figuren, die einem ausführlich vorgestellt werden, wo man sich viel Zeit für nimmt, der mag das hier. Und vor allen Dingen, der mit Kainz Artwork mag.
Magst du
mein Kainz? Ja, ich mag das sehr gerne. Daher kommt,
ich weiß, dass das immer ein Riesenstreitthema ist. Ich sehe das eigentlich auch sehr gerne. Der hat einen sehr, sehr, wie soll man sagen, Jeff Lemire auf Crack.
Ja, so ein bisschen. Der hat einen sehr eigensinnigen Stil. Es wird dann ja auch immer so aquarellig koloriert, was das nochmal ein bisschen verwischter macht. Es ist alles, Jeff Lemire ist schon ein guter Vergleich. Ne? Das ist alles so ein bisschen kantig. Es passt nicht immer so ganz.
Er beherrscht ein paar mehr Perspektiven als Jeff Lemire.
Jeder.
Weil Jeff Lemire kennt ja eigentlich nur 2. Ja,
genau. Entweder Seitenprofil oder frontal. Genau, da hat er hier ein paar mehr drin. Aber wer sich damit gut anfreunden kann, der ist hiermit echt gut bedient. Das macht dann wirklich Spaß und kann auch überraschen. Also so sehr, wie es manchmal ein klassischer Krimi ist, so sehr weicht es dann in anderen Stellen wieder davon ab. Und das hat mich echt rangehalten. Also die Kapitel sind nicht kurz. Das ist ein guter Titel. Aber cool. Ich bleib dabei, von außen sieht es nach was ganz anderem aus, wenn man sich das so anguckt. Das war schön. Danke.
Nicht schlecht. Nicht schlecht.
Das wieder mal ein sehr
guter
Griff.
Kommt man mal mit einer Überraschung um die Ecke. Ja. So, ich muss schon lachen, als ich Andreas das Thema, das ich das heute mitbringe, geschickt habe. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal sowas von nicht wusste, wie ich meine Notizen dafür zusammentrage.
Ich bin sehr gespannt, was du jetzt zu berichten hast.
Oh. Ich habe mir DCKO, die erste Ausgabe, angeschaut. Geschrieben von Scott Snyder und Javier Fernandez. Das Problem dabei ist, um über den Einstieg in DCKO, das neue DC-Event für diesen Herbst, beziehungsweise eigentlich diese Winterzeit, weil das reicht bis März nächsten Jahres, um darüber zu reden, da kannst du nicht einfach über DCKO reden. Du brauchst erstmal Vorläuferausgaben. Deswegen habe ich dir auch geschrieben, die Prelude-Ausgaben habe ich dazu auch. Um das zu lesen zu können und verstehen zu können, habe ich gelesen Superman 30. Über die aktuellen Superman Story Arc sprach ich ja schon. Die Legion of Darkseid. Das ist das. Superman 30 ist das Finale. Wir kriegen Superman, der Booster Gold aus der ganzen Misere in dieser Story rettet, zurück in die aktuelle Timeline bringt und im Justice League Tower, also im Watchtower, auftaucht und die gesamte Justice League zusammentrommelt und sagt: Notfall, alle herkommen. Mhm. Ja? Dann haben wir parallel laufen Justice League Unlimited 11, was auch offiziell ausgegeben wird als KO Prelude-Ausgabe, wo wir intensive Auseinandersetzungen mit neu auftauchenden Parademons erleben, neue Bedrohungen, die sich auftun, ganz viele Schlachten, wo nicht wirklich ersichtlich ist, wen die Justice League da eigentlich aufs Maul haut. Zum Schluss gerät der Watchtower selber unter Beschuss und das Ende der Ausgabe ist exakt parallel zum Ende von Superman 30. Superman mit dem schwerverletzten Booster Gold treffen Watchtower ein und Supes ruft: Alle herkommen, wir haben einen Notfall. Dann gibt es da noch ein weiteres Heft, was rausgekommen ist vorher. Justice League The Omega Act Special von Joshua Williamson. Hier kriegen wir ein Flashback auf Krypton, Jahre vor der Zerstörung von Krypton, wo Lara und Ursa zusammen alte Ruinen auf dem Planeten untersuchen und dort auf eine geheime Tempelanlage stoßen, die zufälligerweise mit dem geheimen Omega-Symbol von Darkseid ausgestattet ist und dort eine sehr, sehr geheimnisvolle Macht ausgestrahlt wird. Ja. Parallel switchen wir dann rüber in die aktuelle Timeline in den Watchtower, wo der Beschuss des Watchtowers mittlerweile aufgehört hat. Der Time Trapper, also Doomsday, der Justice League erstmal erklärt, was gerade Phase ist, weil weder LeserInnen noch Justice League-Mitglieder checken, was da gerade los ist. Und der Time Trapper, der League klar macht, dass, ja, so das mit Darkseid und Tod, das lassen wir mal. Ist er doch nicht. Kommt wieder, erzählen wir ja schon seit einem halben Jahr so ein bisschen Foreshadowing dafür. Und er kommt technisch gesehen die Zeit gerade rückwärts aus der Zukunft und frisst sich die Timeline bis zum Hier und Jetzt.
Batman. Was?
Genau.
Was?
Ja. 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 So. Dann kommt DCKO. So, und ich versuche jetzt ganz, ganz vorsichtig zu sein mit den Infos, die ich da gebe. Wer das wirklich nicht hören will oder wer sagt, ich will das vollkommen unbefleckt lesen und gar nichts hören, sollte jetzt in die Timeline reingucken und in die Zeitstempel und das einfach überspringen. Ich versuche jetzt auch nichts zu spoilern, um dir das zu versauen, aber ich glaube, die Sachen, die ich dir jetzt erzähle, Andreas, die versauen dir das zumindest nicht. Logischerweise ist Darkseid wieder da.
Überraschung.
Größer denn je in Kaiju-Größe.
Scheiße.
Wir sind jetzt in der Ausgabe, die Scott Snyder schreibt, ja?
Ah, you don't say.
In Kaiju-Größe überfällt er die Erde mit seinen Schergen allumfassend. Also er greift die Erde in allen notwendigen Stationen an. Alle möglichen Großstädte werden jetzt von den Schergen von Darkseid angegriffen. Und Es wird offenbart, dass als Darkseid starb, er parallel das Herz von Apokolips im Kern der Erde eingepflanzt hat, um sich eine Rückkehr selbst zu ermöglichen, wenn es denn soweit ist. Dass es jetzt ein Jahr nach dem Abgang schon wieder soweit sein sollte,
wusste ja keiner.
Es wird offenbart, dass er selbst eigentlich King Omega ist, der König der Omega-Macht. Wir grinsen ja beide, ja. So, und die Justice League jetzt die Aufgabe hat, zu diesem Herzen im Kern der Erde vorzudringen und das Herz von Apokolips herauszufordern. Wir sind uns ja immer noch am Fragen, warum hier die Justice League gegeneinander antreten soll. Ja? Sehr ein Tournament.
Ja. Ist der Cage-Fight im White House, ja.
So sieht's aus. So, sie müssen also zum Herz von Apokolips im Erdkern vordringen, dieses herausfordern, beziehungsweise dort sich als Champion erweisen. Aber nur einer kann der Champion sein, der mit der Omega-Macht ausgestattet wird, um dann ungefähr vergleichbar mächtig wie Darkseid zu werden, um dann wiederum Darkseid herauszufordern.
Das ist der Plot. Okay.
Man kann sich nicht einigen,
deswegen haut man sich auf die Fresse.
Jetzt haben wir hier eine Justice League, die binnen weniger Seiten, in weniger Tage, vergehenden Tage in dem Heft, sich damit arrangiert, sich in der nächsten Zeit erstmal gegenseitig aufs Maul zu hauen, um sich gegenüber einer ominösen Macht im Erdkern beweisen zu können, dass sie oder er diejenigen sind, die die Omega-Macht bekommen sollte, um gegen Darkseid anzutreten. Es passiert noch viel, viel mehr in diesem Heft, was ich jetzt aber ganz bewusst nicht erwähne. Nur, es hat einen Grund, dass das Scott Snyder schreibt.
Ja, davon habe ich gerade ganz viel gehört.
Es hat einen Grund, dass das Scott Snyder schreibt.
Ja.
Ich sage das nicht nochmal.
Ja.
Mhm. Okay? So. Wenn man das so hört, also ich musste mehrfach lachen beim Lesen. Ich musste wirklich mehrfach lachen. Es ist so dermaßen grenzdebil bescheuert, was hier passiert, dass diese Vibes aus Metal und Death Metal, aus den letzten Events, die Scott Snyder geschrieben hat, so vollkommen über die Spitze geschoben werden, dass wir uns, wie soll man sagen, also man muss schon gewillt sein, diese ohnehin schon sehr fragile Superheldenphysik und Logik
noch mehr hinzunehmen.
So bereitwillig aufzugeben, dass man nicht die ganze Zeit da sitzt. Was ist das eigentlich für ein Müll, den ich hier lese? Weil ganz ehrlich, das ist totaler Superhelden-Trash. Aber der ist mit so einem feinfühligen Humor und Nerdtum geschrieben, wie Scott Snyder das halt nun mal macht, dass ich unfassbar Spaß an der Ausgabe hatte. Also ich kann mit bestem Wissen und Willen nicht sagen, dass das eine gute Story ist.
Ja.
Das ist sie nicht. Aber sie macht einfach Spaß.
Es klang ein bisschen so wie das, was Kinder halt machen, wenn die spielen. Ne?
Ja, genau.
Nee, da gibt es nochmal die Supermacht und die noch.
Ja. Genau. Du kriegst am Ende halt noch einen brutalen Teaser auf etwas, was ich, wie gesagt, jetzt hier nicht erwähne. Du kriegst eine Gegenüberstellung aus dem Nichts, die auch in der Story null hergegeben wird. Kriegst du eine Gegenüberstellung, welche Helden und Villains jetzt wann, wie, wo gegeneinander antreten? Das hat die Story gar nicht hergegeben. Du kriegst es auf der letzten Seite einfach nur so diese komplett so eine Auflistung.
Tafel, ja.
Sehr genau, so eine Tafel. Weißt du, so ein Ausschlussverfahren, Tournament jetzt, ja? Was die Story überhaupt nicht hergegeben hat. Und das ist halt jetzt hier, ja, nicht Mortal Kombat, sondern DC Combat.
Ja.
Das ist einfach DC Combat, wo man irgendwie einen Aufhänger braucht, um jetzt diese Figuren gegeneinander antreten zu lassen. Und du merkst halt ganz genau, was die versuchen zu channeln. Nämlich diese extremen Nerd-Vibes von Leuten wie uns.
Die halt darüber diskutieren.
Die sich im Insgeheimen, manchmal auch in Podcasts, tatsächlich darüber unterhalten. Wie würde ein Kampf zwischen Superman und dem Joker denn tatsächlich ausgehen? Ja.
Dabei haben wir mit Injustice ja die klare Antwort dazu bekommen.
Technisch gesehen, ja.
Nein, alles gut.
Technisch gesehen, ja.
Ja, ich verstehe sogar, dass ein Snyder, so ein Nerd wie er ist, das halt unbedingt mal machen will.
Ja.
Dass sie ihm dafür ein großes DC-Event einräumen und sagen, mach das alles, finde ich trotzdem bemerkenswert. Sie hätten ja auch sagen können, ja, hier ist ein Black-Label-Titel, Wenn du das denn unbedingt willst.
Nee. Muss ich sagen, nee. Weil dieses gesamte Heft war für mich so dermaßen kurz vor viel zu albern. Ja. Ja? Auch wenn das nicht albern ist, aber das ist so, dass ich so
doch,
wirklich
doch,
mit Kopfschütteln da saß. Ja, das, wenn man das so beschreibt, aber wenn du es liest, ja. Es war sowas von kurz davor, dass er es aber trotzdem irgendwie noch geschafft hat, diesen Kipppunkt so zu halten, dass ich Spaß daran habe und darüber hinwegsehe und das sogar feiere, dass das so bescheuert ist. Dass ich genau Spaß habe, dass es so bescheuert ist. Das musst du erstmal schreiben können. Dazu kommt noch, das will ich wirklich nicht unerwähnt lassen, Javier Fernandez Artwork. Alter, ist das gut.
Okay, ja.
Das ist so brutal gut, dass ich hier gerade Gänsehaut kriege, wenn ich daran denke, weil das so fernab dieses klassischen, Mikkelianen Blockbuster Artwork, ja. Es ist wirklich sehr, sehr weit weg. Das channelt irgendwo zwischen Raphael Albuquerque und einem verspielten Tim Sale.
Ah, okay, ja. Verstehe.
Also, es ist wirklich vollkommen untypisch eigentlich für diese Story und genau deswegen finde ich es so geil. Ja, das ist halt auch kein Greg Capullo Artwork oder sowas, weißt du, wo dir dieses Blockbuster-Flair so vollkommen ins Gesicht gedruckt wird, sondern es hat schon eher was, klingt doof, aber was gezeichnetes, so handgezeichnetes, ja. So mit einer gewissen Feinheit in dem Artwork drin, die irgendwie komplett konträr zu diesem Irrsinn da läuft. Und das, was Snyder hier jetzt noch channelt, wie gesagt, die Punkte, die ich jetzt nicht erwähne, zeigen mir halt, dass das noch nicht mal ansatzweise die Spitze des Wahnsinns ist, die Snyder hier versucht zu tätigen. Das wird, ich habe schon gemerkt, das wird noch so viel schlimmer. Der wird hier so absolut frei drehen. Das wird absolut bekloppt. Das wird so bekloppt. Und ich hatte damals an Metal Spaß.
Ja.
Massiv Spaß. An Death Metal, als es rauskam, gar nicht, weil es mir zu viel drüber war. Und konnte dann aber irgendwann, als ich genug Abstand dazu hatte und es nochmal gelesen habe, dann hatte ich Spaß. Weil ich dann wusste, okay, das soll halt hier kein ernstes DC-Event sein. Das ist halt drüber. Der will hier vollkommen am Rad drehen. Ja, so wie der andere Snyder, der Netflix-Filme macht, aber sich noch viel zu ernst nimmt.
Ja,
der wirklich glaubt, dass das irgendwer ernst nehmen sollte.
Der es nie
sollte,
geschafft hat, diesen
macht.
Schritt zu gehen, zu sagen, ich bin Nerd, genau. Ich schreibe das jetzt hier alle. Ja.
Ich schreibe das für mich. Ja. Das sind Comics, die ich gern mit 7 gelesen hätte. So, ja,
genau.
Und das macht Scott Snyder hier. Der ist sich das nochmal Gott sei Dank bewusst. Deswegen Kudos daran. Ja. Das wird ein Trashfest. Das wird ein absolutes Trashfest. Und wenn Javier Fernandez mit dem Artwork so bleibt,
top.
Ja. Kusshand. Also Kusshand. Aber ganz, ganz große Warnung. Ja, wenn ihr an sowas keinen Spaß haben könnt, dann ärgert ihr euch nur, wenn ihr dafür Geld ausgebt. Weil, wie gesagt, ich kann nicht sagen, dass das gut ist. Ich kann nur sagen, dass es Spaß macht.
Aber das reicht ja auch. Das ist ja.
Ja. Also mir reicht das. Ich habe wirklich Spaß gehabt und ich habe mich sehr darauf gefreut, dir dafür zu erzählen. Das ist so irre. Der hat so einen am Helm, der Typ.
Bin mir unsicher, wie wir das jetzt schaffen sollen. Aber voll am Helm ist vielleicht...
Ja, das ist auch ein Punkt.
Ist vielleicht ein passender Weg dahin. Denn wir beide haben einen Titel gemeinsam gelesen. Mhm. Endlich ist er da. Elon and Jeff on Mars. Ich habe mir so gewünscht, dass Marc-Uwe Kling und Bernd Kissel das Ganze als eigenen Band rausbringen, seitdem es dieses Spin-off in den Känguru-Comics gibt. Du hast Känguru und so ist immer noch kein Thema in deinem Leben, ne?
Es ist immer noch kein Thema und der Andreas hat es mit diesem Comic jetzt tatsächlich geschafft, meinen Erstkontakt mit Marc-Uwe Kling zu erzeugen, den ich ja bisher nicht hatte. Nicht, weil ich nicht wollte, sondern weil es einfach nicht dazu kam. Ich weiß ja, dass Andreas und auch Mathis riesengroße Fans von ihm sind. Ich habe mich damit nie wirklich beschäftigt mit seinen Werken, aber jetzt habe ich das erste Mal zumindest eine Story von ihm, also diesen Comic hier gelesen.
Ja, guck mal, da haben wir doch schon mal einen niedrigschwelligen Einstieg gefunden dafür. Das finde ich gut.
Mhm.
Genau, es geht um in dem ganzen Comic um Elon Dusk und Jeff Bezos. Natürlich sind Parallelen in die Realität komplett zufällig. Und die beiden
absolut.
Tech-Milliardäre liefern sich ein Wettrennen dazu, wer zuerst den Mars betreten wird. Das ist zumindest so ein bisschen so der Anfang. Wir nehmen mal nicht vorweg, wer von beiden es schafft. Es gibt aber eine kleine Überraschung und dann verbringen die beiden ihre Zeit auf dem Mars, denn sie stellen fest, da ist ja sonst keiner. Sie sind halt die ersten Menschen, die es geschafft haben, was aber auch bedeutet, da ist sonst kein Mensch. Und so tauschen sich die beiden egozentrischen Figuren über ihre Ansichten aus, über das, was sie da machen können. Es geht viel um Besitztümer, es geht viel um Kapitalismus und um Eigenheiten.
Alles, was diese beiden Männer wahrscheinlich klassifiziert.
Würde ich auch so sehen, ja.
Ausmacht. Ja. Also diese Persönlichkeiten, die möglicherweise
also vielleicht
in der vielleicht in der Realität existieren könnten, deren Zusammenhänge und Ähnlichkeiten mit diesen hier in diesem Comic agierenden Figuren natürlich rein zufällig sind.
Also wirklich wunderbar, finde ich. Gezeichnet von Bernd Kissel, der sowieso irgendwie ein absoluter Meister am Zeichenstift ist. Wir haben uns ja mit ihm auch schon bei Paar unterhalten, hatten ein langes Interview mit ihm. Da noch über die Känguru-Comics, wovon das halt der Spin-off hier ist. Da hat er schon gezeichnet, hier wieder. Ich bin froh, ich hatte erst ein bisschen die Befürchtung, dass wir so einzelne Comic-Strips bekommen. Dass es aber dann am Ende eine durchgehende Handlung ist, wo natürlich irgendwie es viel Strip-artig verbaut wird. Dadurch, dass immer eine Situation aufgebaut wird, um die sich dann irgendwie kurz zwei, drei Seiten drehen und dann wird es wieder aufgelöst.
Ich habe das sogar zum Beispiel gar nicht wahrgenommen. Also für mich war das, dass ich jetzt wirklich das erste Mal hier drin gelesen habe, ich habe das so gar nicht mitbekommen. Ich habe das dann zwar im Nachgang gelesen, dass es ja ursprünglich dann so veröffentlicht wurde, aber für mich war es schon sehr durchgängig. Also ich habe da jetzt nichts irgendwie mitbekommen, dass da irgendwelche Stolpermomente sind von wegen, das ist jetzt hier aber aus dem Zusammenhang gerissen, beziehungsweise fühlt sich das so an, als wenn da jetzt irgendwie wieder von vorn angesetzt wird oder so. Das kam für mich nicht so rüber. Das war schon eine recht durchgehende, gut zusammenhängende Geschichte.
Ja, es ist auch, also die Strips sind auch nur Inspiration für die Geschichte gewesen.
Ja.
Aber ich hatte schon manchmal so ein bisschen so einen Punkt, das Gefühl, da haben sie irgendwie einen Handlungspunkt, um den dreht sich alles und dann wird er wieder aufgelöst, dann gibt es den nächsten Handlungspunkt. Aber gar nicht schlimm. Ja. Also ich hatte ganz viel Spaß beim Lesen, musste sehr viel lachen.
Ja.
Weil es halt diese Karikaturen der Figuren sind, die wir tagtäglich in den News sehen. Und die Kapitalismuskritik so wunderbar schön darin ist.
Die ist halt sehr unverhohlen. Ich habe halt gemerkt, was mein Problem war, und das Problem klingt jetzt hart, ist es aber eigentlich gar nicht. Ich musste halt auch lachen. Ich fand den Comic von vorn bis hinten sehr witzig. Ich fand den auch sehr durchdacht von den Witzen und die Anspielungen, die halt gemacht wurden, fand ich halt wirklich extrem kreativ, aber dadurch auch so on point, dass mit dem Verstehen der Hintergründe halt auch eine gewisse Traurigkeit, eine Schwermut und auch ein bisschen Wut mitkommt, weil man ja schon weiß, klar ist das alles überspitzt und so weiter, aber irgendwo steckt ja in all dem hier, in all dieser Satire, die hier drin ist, ja auch eine gewisse Wahrheit, weil Satire würde ja nicht satirisch und witzig sein, wenn die nicht einen Funken Wahrheit inne hätte. Und der ist ja hier, dieser Funken Wahrheit ist ja hier auch massiv vorhanden. Und wenn man sich dessen immer wieder im Klaren ist, während man das liest, dann bleibt einem das Lachen gelegentlich halt auch im Hals stecken.
Absolut. Also es gibt immer wieder so Situationen, wie die auf dem Mars sind und sich einfach alles von der Erde liefern lassen, was sie haben wollen, weil sie eigentlich gar nicht interessiert, um wie viel Geld es da geht. Das sind so Momente, da kann ich gut drüber lachen, aber wenn man ehrlich drüber nachdenkt, wie viel Geld die beiden haben, wäre es wahrscheinlich wirklich so. Also
ja, aber auch ihr allgemeines hier zu offen zur Schau gestelltes Verständnis von Mitarbeitenden, Verständnis von Mitmenschen selber, von einem Sozialwesen und so weiter. Oder allgemein von Dingen in der Welt, die nicht mit ihnen zu tun haben oder Konsequenzen des eigenen Handelns etc. 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 Ja, all das ist ja nun mal das, was wir erleben, wenn Menschen, die möglicherweise hier eine Ähnlichkeit aufweisen, einfach mal für eine Hochzeit fucking Venedig buchen.
Ja, worüber sie sich halt einfach unterhalten. Ja.
Ja.
Das,
als wäre das nichts.
Und wie der andere dann angibt und so, ich hätte es ja gekauft. Ja.
Ja. Es ist halt so in gewisser Weise denn halt auch schon so bewusst und wissentlich unangenehm. Ja, weil das halt einfach unangenehme Menschen sind.
Absolut, und das kommt ja auch komplett raus. Also wie oft sie sich auch darüber unterhalten, ihren Mitarbeitern mit einem Elektrohalsband irgendwie dazu zu bringen, immer zuzustimmen.
Ja, ja, meine ich ja.
Das immer ein bisschen zwischen lustig und traurig.
Und die Müllsäcke, die einfach immer wieder schön in die Mars-Erdspalten reingeworfen werden.
Ja, die
werden.
Immer voller wird. Ja.
Vollkommen selbstverständlich. Müll einfach hinten, zack, raus. Ja.
Ja. Ja. Dieser Streit, wo es nur darum geht, wer jetzt abspülen soll und wie viel Tausend oder Millionen sie dem anderen dafür geben würden. Komplett absurd. Komplett absurd.
Ja.
Aber ich finde, es macht schon Spaß. Es ist natürlich irgendwie auch sehr überspitzt, aber das macht es immer aus. Auch bei Marco Kling sowieso. Und ich kann nur jedem empfehlen, der das so ein bisschen verfolgt, auch in der Nachricht immer wieder mit dem Kopf schütteln muss und da mal drüber lachen möchte, dass man da zu diesem Band hier greifen kann.
Ich hatte Spaß dran. Von mir gibt es auch eine Empfehlung dafür. Es ist halt mal für mich was anderes gewesen, weil es halt sonst überhaupt nicht meine Zielgruppe oder ich halt sonst nicht die Zielgruppe dafür bin, weil so Comedy oder Funny Stories lese ich normalerweise nicht. Also, was heißt lese ich nicht, aber die finden nicht da statt, wo ich nach Comics suche. Ja.
Ja.
Das ist, da bin ich halt einfach normalerweise nicht Zielgruppe für. Daher war das für mich schon sehr, sehr erfrischend, dass in dieser Woche zwischen all diesen anderen Sachen, über die ich heute sprach, sowas mal dazwischen zu schieben, muss ich sagen.
Haben wir auch gefühlt viel zu selten, aber kommt ehrlicherweise auch gar nicht so viel in Deutschland auf den Markt. Zumindest nicht in der Qualität. Faszinierend finde ich ja, die sind gerade auf Tour mit dem Comic.
Okay.
Und machen da echt ganze Hallen voll mit ein paar tausend Menschen.
Cool.
Ich habe auch versucht, Tickets zu bekommen. Keine Chance. Also das ist in dem Moment, wo das irgendwo steht, sind die Sachen noch ausverkauft. Ich wünsche Ihnen viel Spaß auf der Tour. Irgendwann schaffe ich das auch mal.
Viel Erfolg. Offenbar ist ja schon da.
Ja, der Erfolg scheint da zu sein. Ich hoffe, dass ein paar mehr Leute den Comic lesen, als es sonst Menschen tun, wenn Comics herauskommen. Und
so, das war's, glaube ich, für diese Woche.
Ja, damit kommen wir zu den Medienempfehlungen.
Ich
habe am Anfang schon Assassin's Creed Shadows genannt. Das sind neben Comics alle Medien, die ich konsumiert habe die Woche über.
Das reicht vollkommen aus. Ich habe drei. Ich habe zumindest drei Filmempfehlungen beziehungsweise drei Streaming-Tipps, die jetzt gerade gestartet sind, für die wenigen unter euch wahrscheinlich, die ein Wow-Abo haben. Empfehlung meinerseits, ganz, ganz schwere Empfehlung meinerseits, Ryan Kuglers Sinners, hier im Deutschen Blood and Sinners, ist jetzt bei WOW gestartet.
Fantastischer Film, kann ich nur empfehlen. Ja.
Absolut fantastisch. Gerade jetzt wunderbar für den Oktober zur Halloween-Zeit, mal eine eigene IP in Sachen Horrorfilm, die wirklich qualitativ ist, auch qualitativ gedreht ist, herausragend gespielt mit einer fantastischen Musik von Ludwig Göransson. Kann ich nur empfehlen.
Mach die Boxen laut.
Ja, auf jeden Fall. Ganz, 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 ganz toller Film. Und vor allem das Ende mit, herrlich. Wir hatten heute Feuerangriffe auf Leute, die es verdienen. Ja. Hat was schon. Denn auf Prime Video aber auch Sergio Leones Meisterwerk, Es war in meinem Amerika. Oh. In vollständiger Fassung verfügbar und weil ich weiß oder davon ausgehen muss, dass die meisten Leute vielleicht mal namentlich davon gehört haben, aber es noch nie gesehen haben, jetzt aber die Gelegenheit da ist, bei Prime Video, Akira Kurosawas, Rashomon veröffentlicht.
Das habe ich auch nicht gesehen.
Diesen Film im deutschen Streaming ganz schwer zu kriegen. Ich musste den damals mal, als ich ihn gesehen habe, auf irgendeinem Bank-Streaming-Dienst mit ganz viel Werbung, nur auf Japanisch, mit englischen Untertiteln gucken. Und es ist ein ganz, 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 ganz toller Film über drei Leute, die sich unterhalten über einen Mörder, der ein Ehepaar umgebracht hat, auf sehr, sehr grausame Weise. Krasse Gesellschaftskritik. Ein Film, der nichts am Glanz verloren hat. Auch, ich glaube, 70 Jahre, mehr als 70 Jahre nach Veröffentlichung. Ganz toller Film. Ist jetzt bei Prime Video gestartet. Ich habe keine Ahnung, wie die Sprachfassung ist. Ich weiß nicht, ob es einen Dub gibt oder ob er nur in Anführungszeichen in Japanisch mit Untertiteln verfügbar ist. Vollkommen egal. Guckt euch das an. Das ist Kinogeschichte. Absolute Kinogeschichte. Akira Kurosawas Rashomon.
Cool. Ja. Damit sind wir durch für diese Woche und bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Wünschen euch eine schöne Woche. lest viele Comics, schaltet nächste Woche wieder ein, dann geht es auch um den New York Comic Con, versprochen.
Und auch den einen oder anderen Comic, den wir dann sicherlich auch noch in die Pack haben werden.
Ja, ich lese ein bisschen was.
Ein bisschen was.
Bis dann. Ciao.